Was ist echte Anlageberatung? Darüber sprechen wir mit dem Finanzexperten Nico Hüsch in der heutigen Folge des Business Talk am Kudamm. Das Motto Ihres Unternehmens lautet echte Anlageberatung. Was verstehen Sie darunter?
Also das ist unser Unternehmensslogan. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass alle anderen Marktteilnehmer keine echte Beratung machen, aber vielleicht so ein bisschen zeigen, dass wir nicht so ganz zufrieden sind mit dem meisten, was die anderen so tun. Echte Anlageberatung heißt für uns zum Beispiel im Kern, dass unsere Kunden eine Netto-zu-Netto-Betrachtung von ihren Anlagemöglichkeiten erhalten. Das heißt, Sie bekommen nicht irgendein Produkt nur empfohlen, sondern wir rechnen auch aus, was sind die relevanten Steuern, die abzuziehen sind, wie ist die Inflation zu berücksichtigen und sämtliche Kosten im Vertrag, sodass der Kunde dann überlegen kann, will ich Summe X monatlich netto investieren, um irgendwann Summe Y netto zu erhalten. Und das ist zum Beispiel was, was viele andere nicht machen. Die schließen dann irgendwelche Verträge ab mit ihren Kunden und sagen, ja, im Alter von 67 haben sie dann Summe Blabla da drin, aber wie viel das wirklich dann netto bedeutet an Kaufkraft in vielleicht 20, 30 Jahren, das ist dann oft was, was die Menschen leider erst verstehen, wenn sie in Rente gehen. Und das ist zum Beispiel ein so ein Weg, wo wir gesagt haben, nee, wir möchten das so machen, wie wir es selber als Kunde erleben wollten. Und das ist so ein bisschen der Versuch, dieses nach außen zu tragen, echte Anlageberatung. Und im Übrigen ist es auch eins unserer Ziele, dass wir können ja nicht alle Menschen in Deutschland beraten, aber dass zumindest alle Menschen Verständnis dafür kriegen, was sind so die relevanten Fragen, also beinahe diese Nettobetrachtung der Verträge und der Anlagemöglichkeiten, dass sie dann eben ihre Berater sagen, okay, jetzt nochmal die echte Beratung, sprich, sag mir einmal, was heißt das hier in Netto?
Also auch ein ganz großes Thema eben die Gebühren und Sie sind eben sehr transparent. Das heißt, wie läuft der Beratungsprozess bei Ihnen im Detail ab, um dann eben genau das richtige Portfolio für Ihren Kunden zu finden?
Also erstmal so der Kundenwerdegang ist sozusagen, dass Sie uns entweder über eine Kundenempfehlung, also von einem unserer zufriedenen Kunden, werden Sie darauf angesprochen, dass das bei uns wohl gut ist, oder aber übers Internet. Also wir haben eine Internetseite, nicohüsch.de, und da finden die Kunden auch schon viel mehr Informationen als bei anderen Wettbewerbern. Also wir gehen da sehr ins Detail. Und vielen Kunden ist auch schon damit geholfen, dass die Fragen auf der Internetseite beantwortet werden. Und wenn Sie aber dann sagen, nee, ich habe Interesse, ich möchte da irgendwie nochmal mit jemandem sprechen, dann rufen Sie entweder direkt an oder füllen das Kontaktformular aus. Und in den allermeisten Fällen bin ich dann derjenige, der mit den Kunden spricht. Im ersten Gespräch, so das geht dann meist so 15 bis 60 Minuten, je nachdem, wie lange es dann eben dauert, versuche ich dann gemeinsam mit dem Kunden herauszufinden, was sind so seine Herausforderungen, wo steht er, was will er eigentlich. Und dann überlegen wir auch gemeinsam, wer ist der richtige Berater bei uns im Team, weil wir sind ja auch nur Menschen und dann gucken wir, dass es einigermaßen sowohl von den Fachgebieten als auch von der Menschlichkeit her zueinander gut passt und harmoniert. Und dann führt der Kunde mit dem Berater einen online vereinbarten Termin für ein Online-Beratungsgespräch. Und das wird eigentlich alles so lange wiederholt, wir sagen immer, bis das Bauchgefühl passt. Also es soll fachlich gut sein und wir bieten da sehr, sehr viele Informationen. Aber am Ende des Tages muss man auch als Kunde das Gefühl haben, ja, das ist derjenige, mit dem ich die nächsten Jahre oder meistens auch Jahrzehnte bereit bin, mich um meine Finanzen zu kümmern. Und der Berater hat dann meistens in Rücksprache mit mir dann eben die Aufgabe, die richtigen Produkte zu finden. Und dabei geht es eigentlich um zwei Dinge. Einmal wissen wir, okay, das ist auf jeden Fall das, was unserer Meinung nach für den Kunden sehr, sehr gut wäre. Und dann müssen wir aber auch immer gucken, was hat der Kunde schon für Vorerfahrung. Also wenn es jetzt einen Kunden gibt, der noch total unerfahren ist oder so, dann sind wir auch immer gerne bereit, so kleine Schritte zu gehen. Also dann kann man doch gerne erstmal was Einfaches machen, was Leichtes und das über die Jahre so ein bisschen aufbauen. Also wir sagen immer, das Finanzkonzept soll dem Leben dienen und nicht irgendwie andersrum. Also viele Kunden rufen auch an und so, oh Gott, und ich habe so viel und sind so Sklaven ihres Finanzkonzepts. Und das ist eigentlich komplett falsch. Eigentlich kann das nämlich auch Spaß machen. Und deswegen, wie kommen wir zu so einer Portfolioauswahl? Würde ich sagen, wir haben dann natürlich so unsere Präferenzen und wissen, was wir gut finden oder was erfahrungsgemäß gut ist. Aber ganz wichtig ist immer auch ein bisschen auf den Kunden zu hören. Und das finde ich ist auch eine große Besonderheit bei uns. Da bin ich, oder können wir alle, glaube ich, sehr stolz drauf sein, dass wir dem Kunden sehr, sehr viel zuhören. Also wir sagen immer, in so einem Beratungsgespräch sollte schon 50% der Kunde sprechen und die anderen 50% wir, weil wir sind Informationssäulen, wir sind unabhängige Berater, wir wissen, wie es funktioniert und wir erklären das dem Kunden dann eben einfach gerne. Und letztlich wollen wir den Kunden befähigen oder die Kundin oder wer auch immer, die richtigen Entscheidungen fürs eigene Finanzkonzept zu treffen.
Sie hatten auch gerade schon gesagt, einigen hilft es, wenn sie einfach auf ihrer Homepage sind, sich das durchlesen und da eben Fragen beantwortet werden. Der Staat fördert ja auch einige Produkte zur Altersvorsorge. Wie ist es? Empfehlen Sie staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte wie Riester-Rente, Rürup-Rente und betriebliche Altersvorsorge?
Also das sind nicht unsere Favoriten, sagen wir es mal so. Also ich würde es eher so sagen, so wie sich das der Gesetzgeber gedacht hat, so wenden wir diese Produkte auch an. Also wenn wir das mal, würde ich mal so über den Daumen gepeilt sagen, jeder 20. Kunde kriegt vielleicht einen dieser Altersvorsorgeprodukte. Das sind ja dann also Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge. Und es gibt Szenarien, wo sich das lohnt und dann wenden wir das auch an. Aber nur weil wir daran mehr Provision verdienen als an irgendwelchen Möglichkeiten, die wir sonst so wählen, ist das halt kein Grund für uns, das zu empfehlen, was leider in der Branche oft so ist. Also vielleicht mal 2, 3 Stichpunkte dazu, wann sich welches Produkt lohnt. Also Riester zum Beispiel machen wir, wenn jetzt eine Mutter vielleicht 2, 3 Kinder hat und ist auf Teilzeit sozialversicherungspflichtig angestellt, dann kann sie für einen ganz geringen Sockelbeitrag die volle Riester-Förderung bekommen. Ja? Dann zahlt sie 1 Euro und 13 Euro kommen insgesamt an, vom Staat dazu an Zulagen und so weiter. Oftmals wird das aber auch für Gutverdiener verkauft als Steuersparprogramm und so. Das ist dann wieder totaler Quatsch. Also in diesen seltenen Szenarien wenden wir das dann gerne an. Eine Rürup-Versicherung für einen 60-jährigen Unternehmer, der eine extreme Steuerlast hat, weil er ganz, ganz tolle Geschäftsjahre gemacht hat, der kann dann vielleicht über Maximalbeträge mit über 40.000 Euro im Jahr und so, wenn er verheiratet ist, nochmal richtig schön Rendite dadurch kriegen, dass er Steuern spart. Aber für die allermeisten und die sind, wenn man noch viel Zeit hat, also ich sag mal jetzt so ähnlich wie in unserem Alter und sagt, man möchte sich um die Finanzen mal kümmern, dann doch eher nicht. Weil das Problem an diesen Produkten ist halt, sie sind zwar steuerlich gefördert, aber dafür verlangt der Staat auch einiges an Sicherheit. Und das führt dazu, dass die Rendite flöten geht, weil Sicherheit ist so ein Thema, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber wenn man das im vernünftigen Finanzkonzept zusammenstellt, dann braucht man das so nicht. Und also meine Empfehlung ist immer zu den Kunden, sprechen Sie mal mit älteren Leuten, die das gemacht haben. Ja? Weil ich habe jeden Tag Leute, die anrufen und sagen, ich habe jetzt hier meine Riester-Auszahlung und da bleibt ja gar nichts über und das ist doch blöd. Und na, also einfach mal in die Zukunft schauen, einfach mal mit Leuten sprechen, die es gemacht haben. Und dann stellt man fest, wieder das Thema echte Anlageberatung, netto bleibt da nicht so viel. Also in ganz seltenen Fällen nutzen wir diese Produkte, wenn es eben für den Kunden sinnvoll ist. Ist aber nicht so oft.
Sie hatten auch einen schönen Punkt gesagt, ne? Also Sie hatten einige Beispiele gesagt und vielleicht auch ab einem gewissen Alter. Und gerade wenn man jung ist, also ich glaube, viele junge Menschen, die scheuen sich davor, weil sie sagen, ich mache das irgendwann mal. Aber gerade wenn man jung anfängt, ist der Hebel natürlich total groß.
Genau, also man kann eigentlich sagen, so über den Daumen gepeilt, dass man jede 10 Jahre, die man später anfängt, den Sparbetrag verdoppeln muss, um das Gleiche später zu erreichen. Also wenn man mit 30 spart, dann spart man sein Leben lang meinetwegen 300 Euro im Monat. Und wenn man mit 40 anfängt, sind es schon 600 für das gleiche Ergebnis. Ja, also das ist dann eben der Zinseszinseffekt. Der ist aber nur relevant bei den Anlagen, worüber wir noch sprechen, weil bei Riester, Rürup und Co. ist das relativ egal, weil da hat man ja keine Zinsen und deswegen gibt es diesen Hebel nicht. Also deswegen kann man da, deswegen werden diese Rürup zum Beispiel auch spannender, je älter man wird, ne? Weil dieser Positiveffekt aus den Alternativen dann ja gar nicht mehr da ist. Ne?
Welche Produkte eignen sich denn noch zum Aufbau der privaten Altersvorsorge?
Ein paar hatten wir schon angesprochen, die wir nicht ganz so gut finden in der Regel. Nein, also die Deutschen sind ja immer so vorsichtig, wenn es um Aktien geht. Das sind wir übrigens auch. Also auch ich beschäftige mich einen lieben langen Tag mit Geldanlage und ich habe nicht eine einzige Aktie in meinem Portfolio, sondern das ist über Aktienfonds, aktiv gemanagte Aktienfonds oder auch passive ETFs, ist ja für viele Menschen ein Begriff. Und das ist erstmal die Grundidee der Anlage. Sprich, jeder Kunde muss sich überlegen, es gibt sozusagen 2 Ebenen. Die erste Ebene ist, wie soll das Geld investiert werden? Also soll das in Staatsanleihen, wie bei den Garantieprodukten, oder soll das in die Aktienmärkte breit gestreut? Und wenn man das denn weiß, dann muss man überlegen, wie setze ich das denn jetzt um? Also das ist dann sozusagen der zweite Schritt. Und das wäre dann zum Beispiel ein Depot. Na, also ein Depot bei einer Bank, da hat man ein Portfolio und das wäre zum Beispiel dann das Depot selbst ist sozusagen, man sagt, ich will diese Aktienfonds haben als Portfolio für mich, die passen zu mir und da habe ich ein gutes Gefühl mit. Und dann sagt man, sucht man sich eben eine Bank, wo man sagt, so jetzt müsst ihr mir mal ein Depot eröffnen. Mhm. Und dieses Depot, das ist eigentlich auch, was wir mit fast allen Kunden machen, das gibt es auch als Fondspolice. Police heißt immer Versicherung, ne? Da kriegen auch viele direkt einen Schreck. Aber wir haben ja gerade schon festgestellt, wir sind gar nicht so Freunde von Versicherungen, wie es darüber und so. Aber die Fondspolice ist genau wie ein Depot, einfach nur nicht bei einer Bank, sondern das ist dann ein Depot bei einer Versicherung. Und das hat dann steuerliche Vorteile. Weil wir haben ja gesagt, echte Anlageberatung, ne? Inflation, Kosten, aber eben auch Steuern. Mhm. Und deswegen ist es für ganz viele Kunden, also für uns zum Beispiel wäre es sicherlich eine gute Lösung, einen vernünftigen Notgroschen vorzuhalten. Gut ist immer, wenn man Geld verdient und ein Einkommen hatte und dann aber einen Notgroschen, dann ein Spardepot bei einer Bank. Das sind dann oft etwas defensivere Anlagen, also ein defensiveres Fondsportfolio, wenn man so will. Also nicht reine Aktienfonds, sondern da sind ein bisschen Rohstoffe bei, ein bisschen Immobilien. Da hat man dann nicht ganz so viel Rendite, aber eben auch nicht so eine starke Schwankung wie in den Aktienmärkten. Und wenn man also den Notgroschen hat und das Depot, dann ist der dritte Baustein dann oft das Depot bei der Versicherung, sprich Fondspolice. Und das ist eigentlich auch, würde ich sagen, so ein bisschen unser Kerngeschäft. Da geht's, das ist für die meisten Kunden von Vorteil, sage ich mal so.
Jetzt haben wir ja schon sehr lange niedrige Zinsen. Ist Ihnen aufgefallen, dass jetzt dadurch, also sparen wird dadurch natürlich schwieriger und ist Ihnen dadurch aufgefallen, dass die Beratungen auch intensiver werden oder dass auch einfach mehr Kunden kommen, die sich mit dem Thema Geld auseinandersetzen?
Also ich weiß gar nicht, ob die Entscheidung schwieriger wird, weil an sich, wenn wir jetzt in die 90er zurückgehen, da hat man noch 6-7% aufs Girokonto gekriegt, da hat man noch in jeder Lebensversicherung seine 8%, da hat man noch auf Immobilien irgendwie seine 10%. Also in der Zeit fand ich es schwierig, weil was mache ich denn jetzt? Es gibt ja viele Alternativen. Jetzt, dadurch, dass wir diese Niedrigzinsen haben, ist es ja eigentlich schon fast alternativlos, dass man sich mit den Aktienmärkten beschäftigt. Also die Auswahl ist wesentlich geringer geworden. Das wird leider den Menschen dort in Deutschland nicht so richtig vermittelt, weil der Markt einfach ja von Versicherungsfuzzis bestimmt wird, die dann irgendwie immer noch glauben, eine Riester oder so sei ein großartiges Produkt. Und nach unserer Beratung ist es eigentlich in 99% der Fälle so, dass die Menschen das verstanden haben und dieser ominöse Aktienmarkt auch ein bisschen klarer geworden ist, was sind die Schwankungen und so weiter. Und dann ist es eigentlich alternativlos. Also die Entscheidung für den Aktienmarkt oder, anders gesagt, die Entscheidung für ein Produkt, was sollte ich tun, die war eigentlich nie leichter durch die Niedrigzinsphase. Hm. Die Beratung hat sich aber zum Positiven verändert, würde ich sagen. Also in den 90ern war ich noch zu jung, aber da hätte ich keine Lust gehabt, also weil da gab es so viele Möglichkeiten. Und heute gibt es die Möglichkeiten eigentlich nicht mehr so sehr. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr spannend, weil die Menschen auch sich mehr dem Ganzen öffnen. Also dieses ETF zum Beispiel, da kommen wir noch zu. Das ist so seit der Finanzkrise 2008, 2009, ist ja jetzt schon 12 Jahre her. Aber die Menschen fangen an, sich damit zu beschäftigen. Und das macht mich auch ein bisschen froh, weil wenn man sich die Durchschnittsrenditen der ganzen Welt anguckt, was machen so die Bürger der jeweiligen Länder? Da ist also Deutschland, also ich glaube, unterste 10% der Welt oder so, weiß ich jetzt gerade nicht genau, aber auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Und das kommt daher, weil wir in den 80ern, 90ern ja so diese Finanzvertriebe, diese Klinkenputzer, ne, die waren unterwegs und so. Da kenne ich auch noch ein paar alte Hasen und haben irgendwelche Lebensversicherungen verkauft. Also ganz viele Menschen haben sich in Deutschland ganz doll verbrannt, weil die Politik das nicht gut kontrolliert hat. Und daher ist die heute 50-, 60-Jährigen oder so, die haben noch im Kopf, oh Gott, oh Gott. Also jeder zweite davon hat an Telekom Geld verloren und bei der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende viel Geld verloren. Und das war dann so ein Hype und haben sich ganz, ganz viele einfach die Finger verbrannt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es sich jetzt ein bisschen öffnet und dass die Leute wieder bereit sind, sich damit zumindest inhaltlich auseinanderzusetzen. Also das sage ich auch immer den Kunden. Nehmt eine gescheite Beratung in Anspruch, prüft das für euch. Vielleicht nicht nur eine Beratung, vielleicht auch eine zweite und eine dritte. Und dann nochmal ein bisschen recherchieren. Weil es geht eben um die Geldanlage. Also es geht um, wie viel Zeit verwenden die Menschen, das Geld zu verdienen. Und dann sagen sie oft, oh, eine Stunde Beratungsgespräch, das ist mir aber jetzt viel. Ne? Und rennen in die Bank rein und 15 Minuten später haben sie irgendeinen Vertrag und wissen überhaupt nicht, was es ist. Also ich sage immer so liebevoll, die Menschen beschäftigen sich länger damit, welchen Fernseher sie kaufen, ja, als mit, wo investiere ich 100.000 Euro im Laufe meines Lebens.
Genau,
und ja, das ist so,
in 40 Jahren.
Also insofern, ich bin eigentlich nicht froh, dass es dieses Niedrigzinsumfeld gibt, aber zumindest sind die Regeln sehr, sehr klar jetzt. Und was man sagen kann, die werden sich für uns beide zum Beispiel auch nicht mehr ändern, weil wir haben jetzt diese 10, 15 Jahre Niedrigzinsumfeld gehabt. Selbst wenn das vielleicht in 5 Jahren oder so wieder steigen sollte, würden die Versicherer immer noch das Problem haben, dass sie diese 10, 15 Jahre jetzt eben Produkte gekauft haben, um diese Sicherheiten für diese Garantieprodukte eben zu hinterlegen. Das ist sozusagen das Gesetz, dass das immer eine schlechte Rendite sein wird, auch die nächsten 20, 30 Jahre. Also Garantieprodukte in der Form, wie es sie jetzt gibt, werden wahrscheinlich erst wieder spannend, wenn ich schon in Rente bin.
Die Pandemie ist ein Digitalisierungstreiber. Das merkt man teilweise bei Behörden. Das merkt man auch, dass man Anträge online ausfüllen kann. Wie ist es denn bei Ihnen? Wie stark müssen Sie Ihre Prozesse anpassen?
Gar nicht, zum Glück. Also wir waren von Anfang an voll digital, weil als wir uns gegründet haben, wir haben ja alle schon langjährige Erfahrung aus Versicherungen, Banken, Finanzvertrieben und so weiter und haben uns überlegt, okay, wenn wir das zusammen machen, dann aber auch irgendwie so, dass es für uns cool ist, dass wir da stolz drauf sein können und dass wir auch den Kunden so eine Erfahrung geben können, wie wir sie eigentlich haben wollten. Ja, weil selber haben wir es auch nicht gefunden. Und bei uns ist alles 100% digital. Also wir beraten ja deutschlandweit die Kunden online und haben dann unsere eigene App, wo die Kunden dann drüber mit uns kommunizieren, auch die Beratungsgespräche führen, sämtliche Unterlagen unterschreiben. Also ich sage mal, wir haben nicht mal einen Drucker im Unternehmen. Stimmt aber nicht. Ich habe tatsächlich einen, weil für die Behörden muss man ja noch teilweise Faxe schicken. Also es ist so absurd, was in Deutschland passiert. Der Branche tut es aber gut. Also wir haben dann ja die Situation, dass wir immer wieder so Fondsgesellschaften, Versicherungen und Banken haben, die dann sagen, ja, wir akzeptieren noch keine digitale Unterschrift. Ne? Wo wir dann sagen, okay, wir helfen euch, so und so funktioniert das. Jetzt macht das mal, ne? Jagt das durch eure Rechtsabteilung. An sich haben die nämlich Lust drauf, weil die das auch wissen. Und ja, die heutige Generation wächst ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein heute 15-Jähriger in 15 Jahren irgendeinen Papierantrag noch ausfüllt oder so. Also insofern, glaube ich, hat die Pandemie, so schlimm das auch alles sein mag, aber Thema Digitalisierung hat das vielleicht Deutschland so an der richtigen Stelle so diesen kleinen Arschtritt gegeben, weil, muss man ja ehrlich sagen, dass wir als Weltwirtschaftsmarktführer sozusagen oder einer der ganz großen Player am globalen Wirtschaftsmarkt uns da echt peinlich machen bisher. Ne? Also wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, ist es schon echt lächerlich, was Deutschland da bisher geliefert hat. Aber da ist die Politik ja auch dran. Also ich habe da große Hoffnung. Und die Menschen müssen es aber auch annehmen. Und ich glaube, das passiert jetzt ganz, ganz viel. Aber ich habe auch schon gefragt, die Kunden am Telefon. Ich sage, Mensch, ne, wir bieten ja eine Online-Beratung an. Ne? Machen Sie das jetzt nur wegen der Pandemie? Und dann haben die immer gesagt, so nee. Also ich habe gar keine Lust, hier meinen Feld- und Wiesenberater oder so. Ne? So, ich möchte ein vernünftiges Konzept, ich möchte die Informationen haben, ich möchte alles transparent haben, weil ein Vorteil ist ja zum Beispiel auch, dass bei uns alles rechtskonform und DSGVO-konform, also datenschutzkonform, alles aufgezeichnet wird. Mhm. Das heißt, die Kunden wissen ganz genau, okay, der kann mir eigentlich gar keinen Blödsinn erzählen, weil dann wäre er ja sofort haftbar. Ne? Also das sind so viele, viele Vorteile, wo ich glaube, okay, in ein paar Jahren hoffentlich werden das mehr machen, wie wir jetzt. Und ja, man sieht ja auch schon die Entwicklung, so Banken, Versicherungen, ne, die schließen irgendwelche Filialen und so und das wird, glaube ich, immer mehr. Und das ist schon okay, dass Deutschland da jetzt auch mal ein bisschen offener für wird und ist eigentlich nur positiv.
Vielen Dank für Ihre ganzen Einblicke.
Ja, gerne.